Ja, einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Hier meldet sich wieder das Infoteam von heute Abend, Dienstag, den 20.02.1990. Ich möchte euch zunächst die Telefonnummer hier im Studio bekannt geben. Sie lautet Freiburger Vorwahl und dann 31028. Und wie immer ist es uns herzlich willkommen, wenn ihr Anrufe habt, wenn ihr euch einmischt hier in die Sendung, wenn ihr Kritik oder auch Ergänzungen habt. Zunächst aber jetzt mal unser Themenüberblick.
Wieder eine Räumung in Freiburg.
Das Haus Werderstraße 15 wurde heute seitens der Polizei sanierungsfrei geräumt. Unser Beitrag berichtet über die Vorgänge und die Abrisspläne im Freiburger Sedanviertel.
Haftentschädigung für einen politischen Gefangenen.
Ein aktueller Telefonbericht.
Das Lehrbuch zur Kriminologie des Professor Günther Kaiser vom hiesigen Max-Planck-Instituts wurde wegen rassistischer Lehren nun endgültig vom Markt genommen.
Wir bemühten uns um Stellungnahmen des Verlags, des Max-Planck-Instituts und der Sinti und Roma.
Heute Abend findet die Jahreshauptversammlung des Freundeskreis Radio Dreieckland statt, um 19.30 Uhr im Vorderhaus der Fabrik in Freiburg, Habsburger Straße 9.
Für Unentschlossene, die nicht sowieso dahin kommen, jetzt in unserer Infosendung ein Vorgeschmacksgespräch mit einem Vorstandsmitglied zu dem, was heute Abend zu erwarten ist.
Die Grünen äußern sich zum Blei im Grün.
Ihre Vorstellungen bezüglich der notwendigen Sanierungsmaßnahmen legten sie heute auf einer Pressekonferenz vor.
Die Gewaltkommission der Bundesregierung arbeitet und arbeitet und arbeitet.
Wir nehmen ihre Arbeit ein wenig unter die Lupe.
Und wenn die Zeit noch reicht?
Gesamtdeutsche Aphorismen. Ein subjektiver Blick auf die gegenwärtige Lage. Zunächst aber fangen wir mit einigen Kurzmeldungen an.
Und hier ein paar Kurzmeldungen zum Thema Ökologie. Der heute aus Baden-Württemberg in den Bundesrat eingebrachte Antrag zur Novellierung der Wärmeschutz- und Heizanlagenverordnung und zur Förderung energiesparender Maßnahmen im baulichen Bereich wurde von der Arbeitsgruppe Energie der Grünen im Bundestag ausdrücklich begrüßt. Luise Teuber und Dr. Wolfgang Daniels erklärten für die Arbeitsgruppe Energie, dass diese Initiative zur Verminderung des Treibhauseffekts längst überfällig gewesen sei. Die Grünen hatten schon im Mai 1988 einen Antrag unter dem Titel Energiesparprogramm für den Wärmemarkt in den Bundestag eingebracht, der bis heute allerdings nicht abschließend beraten wurde. Der heutige Novellierungsantrag des Landes Baden-Württemberg war schon damals Teil eines umfassenden Maßnahmen- und Förderungskonzepts für den Wärmemarkt. Nach Ansicht des Arbeitsausschusses ist aber eine Zustimmung der Bundesregierung auch heute nicht in Sicht. Und dies, obwohl der Bericht der Enquete-Kommission Klimaschutz nachweist, dass die Kleinverbraucher und Haushalte mit einem Ausstoß von jährlich 180 Millionen Tonnen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005 um 42% sinken würden. Neben der von Baden-Württemberg geforderten Verlängerung der steuerlichen Förderung von energiesparenden Maßnahmen über das Jahr 1991 hinaus, halten die Grünen eine Einbindung der baden-württembergischen Forderung in einen zu erstellenden Maßnahmenkatalog für sinnvoll. Und noch etwas zum Thema Ökologie. In Emmending wurde der Antrag der Grünen Kreistagsfraktion zur Einstellung einer Müllberaterin bzw. eines Müllberaters von CDU und SPD niedergestimmt. Kreisvorstand Klaus Schramm hat nun natürlich berechtigte Zweifel, ob CDU, SPD und FDP beim Haushalt 1991 mehr politischen Willen zur Abfallvermeidung zeigen werden. Bereits vor 2 Jahren war ein grüner Kreistagsantrag für ein Gutachten zur Müllvermeidung und stofflichen Wiederverwertung von den Fraktionen der CDU und SPD abgelehnt worden. Da der Kreistag nun abermals nicht gehandelt hat, stellt sich für die Grünen in Emmendingen die Frage, ob einige Kreisräte vielleicht mit politischen Manövern sogenannte Sachzwänge für den Bau einer Müllverbrennungsanlage schaffen wollen. Das wollen wir allerdings nicht hoffen.
Wir sind von der PH Nicaragua Gruppe und wir machen heute Abend die Internationalismus-Sendung zu den Wahlen in Nicaragua. Worum es da genauer geht, wollen wir euch jetzt erzählen.
Wir haben vor 2 Wochen den Julio eingeladen hier nach Freiburg. Das ist der Prorektor der Technischen Universität in Managua und er hat hier einen Vortrag gehalten über die Wahlen. Und das, was er in dem Vortrag erzählt hat, das nehmen wir als Grundlage für die Sendung heute Abend.
Ja, also die Wahlen in Nicaragua, das sind die zweiten überhaupt nach der Revolution und sie werden am 25.02. abgehalten. Gewählt wird eben der Präsident, der Vizepräsident, die Abgeordneten der Nationalversammlung und der kommunalen Räte und die Abgeordneten für beide autonome Regionalräte an der Atlantikküste. Ja. Also in der Sendung möchten wir euch dann darüber informieren, unter was für Bedingungen die Wahlen ablaufen, wirtschaftlicher Art, was für Einflüsse andere Staaten, also USA, BRD, nehmen. Ja, und wenn es euch interessiert, dann schaltet euch heute Abend ein.
Was ist heute Morgen hier im Werdering 15 passiert?
Also, heute Morgen, wir sind aufgestanden nochmal, ne? Jeden Tag. Wir wollten unser Sozialsatz holen von 14 Mark. Haben wir aber nicht gekriegt, weil heute Morgen die Polizei schneller war, ne? Mit Räumungskommando.
Räumungskommando. Ich habe mit dem Polizist selber gesprochen und die Polizisten waren fair. Die haben ja nichts gemacht. Axel, was haben Sie gemacht?
Die waren sehr korrekt sogar.
Ja. Ja. Was haben Sie von euch verlangt?
Zusammenpacken.
Wir mussten
räumen.
Die Auskunft von Polizeisprecher Gerhard Beck vom Polizeirevier Nord in Freiburg zu den Vorgängen heute Morgen am Werdering 15.
Vom Eigentümer des Anwesens gebeten, ihm dabei behilflich sein, die dortigen Anwohner zu bitten, das Haus zu verlassen. Hintergrund ist ja die Tatsache, dass das Haus wieder in einem wohnbaren Zustand zurückversetzt werden soll. Und bei diesem Bemühen wurden die Polizei um Amtshilfe gebeten und kam dieser Bitte heute Vormittag nach.
Derjenige, der Sie bat, war das der Herr Fischbach oder war das der Herr Unmüßig?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, in persona wer das war. Ich weiß nur, dass der Hauseigentümer, der derzeitige Hauseigentümer dies war. Dass es aber auch bei dem Einsatz überhaupt keine Probleme gab, weil der Hauseigentümer mit den dort im Haus befindlichen Leuten gesprochen hat und diese das Haus nach dieser Aussprache freiwillig verlassen haben. Die Polizei war also nicht gezwungen, hier tätig zu werden.
Und wo denken Sie, wo die Bewohner, die ehemaligen Bewohner jetzt hingehen werden? Haben Sie da eine Ahnung?
Das haben wir keine Ahnung. Das ist auch nicht das Problem der Vollzugspolizei, weil wir, wie gesagt, in diesem Zusammenhang nur in Amtshilfe tätig geworden sind.
Amtshilfe, das leistete die Polizei heute dem noch Hausbesitzer des Anwesens Werdering 15, dem Steuerberater Fischbach. und auch dem zukünftigen Hausbesitzer, Freiburgs einschlägig bekannten Bauunternehmer, unmüßig. Die Polizei räumte das Haus, trieb die ca. 50 Personen, zuallermeist Obdachlose, hinaus. Bereits am 16.01. diesen Jahres hatte die FEW, Freiburger Energie- und Wasserversorgung, das Haus von Strom- und Wasserzufuhr abgeklemmt. Die letzten noch legalen Mieter wurden so endgültig vertrieben. Seither bewohnten Obdachlose das Gebäude. Allerdings, Bauunternehmer Unmüßig, der in fast allen Luxussanierungsobjekten seine Hände in Freiburg mit im Spiel hat, kann solche Zustände nicht dulden. Um sich nicht selbst auf eine erneute Auseinandersetzung um die Vernichtung von preisgünstigem Wohnraum in der Stadt einlassen zu müssen, schloss er mit dem noch Hausbesitzer Fischbach bereits im Sommer 1989 einen Kaufvertrag. Der Verkauf wird allerdings erst dann rechtsgültig, wenn das Haus mieterfrei und sanierungsoffen dasteht, die Bewohner also endgültig herausgedrängt wurden. Heute schien nun die Polizei ihren Teil zur Vertragsabwicklung zu leisten. Die Wohnungen, Fenster und Türen des Hauses sind nun fast alle zerstört. Heute Mittag hörte ich mich unter den vertriebenen Bewohnern um.
Wir mussten ihn erst nach zwei Stunden raus.
Hätte uns dann im unteren Stockwerk, weil das am saubersten war, und mir gesagt hat, wir machen keine Randale, hätte er uns 100 Mark zugesteckt.
Fischbach ist der Eigentümer.
Ja,
der Fischbach will das jetzt verkaufen an der Unmüßig.
Und zwischenzeitlich versucht die Stadt, das Haus anzumieten.
Das können Sie wortwörtlich doch eine. Mein Name heißt Volpeter. Hat er mir 100 Mark zugesteckt, dass ich die Leute im unteren Stockwerk Ruhe halte. Gib ihnen was zu saufen.
Ja, und
so ist der Zug weggegangen.
Und wo bleibt ihr jetzt? Also was habt ihr?
Jetzt sind wir
vor. Ich war vor bei der Halsarmee. Ich war bei anderen. Ich habe das Geld, wo ich vor ihm vom Herr Fischbach bekommen habe, da aufteilt. Ich habe nicht einen Roter für mich. Nur ist das Tatsache. Der hat glaubt, der könnte uns voll laufen lassen. Wie eine Schotterbeige und wir sind dann ruhig. Und so läuft die Sache ab.
Und was habt ihr jetzt vor? Also die Polizei hat euch quasi zum Verlassen vom Haus gezwungen.
Wir sind ja, aber anständig gegangen.
Jetzt sind noch Klamotten drin, ne? Sind hier auf dem Donnerstag oder Mittwoch. Die zwei Tage können wir abholen. Was man nicht abholen, wird rausgeworfen. Ne? Und wir haben jetzt vor, entweder an der Dreisam irgendwo unten, dass wir drucken bleiben, ne? Unter einer Brücke. Ne? Wir wollten jetzt Normalware, Rathausplatz, bringt uns auch nichts, dann sperren sie uns ein. Ne? Was wollen wir jetzt machen? Ne? Wir können nur noch in den Wald gehen, dort zu pennen und jeden Tag 30 Kilometer von mir aus zu laufen, dass uns die Polizei nicht mehr erreicht. Ne?
Wie viele Leute seid ihr denn?
Wir sind 50 Leute.
Genau, sind wir 54.
Und wie lange habt ihr da drin gewohnt?
Also ich habe 5 Monate drin gewohnt.
3 Monate. Nicht 6 Wochen.
Ursprünglich, so schildern es die ehemaligen Bewohner, war ihnen versprochen worden, dass sie nicht ohne Vorankündigung aus dem Haus geworfen würden, beziehungsweise, dass eventuell sie zum Teil auch länger das Gebäude bewohnen könnten.
Hier unten, wir haben so saubere Wohnungen, saugut, eingerichtet, alles drum dran. Wir dürfen drinbleiben. Sie fangen oben an zu räumen, wenn die Zimmer fertig sind. Die auf die Zahlschwache, wie wir da sind. Wir sind 50 Leute. Und jetzt sind wir alle auf der Straße. Wo sollen wir heute Nacht schlafen? In der Dreisam? Oder schon Spaß?
So viel sagst du, das Hauptproblem ist doch das, dass ich am Freitag mit dem Fischbach selber telefoniert habe. Und er hat zu uns gesagt, wenn wir räumen, das sagen wir um im Unmüßig. Na, du mir 3 Tage vorher Bescheid sagen. Und heute früh machen sie große Gang.
Wie viel Uhr kamen die denn?
Wann war es denn? Viertel
halb neun.
Halb neun, Viertel nach halb neun sowas, ne?
Also ohne jegliche Vorwarnung?
Ja, ohne Vorwarnung. Sie haben uns versprochen, ja. Sie kommen 2 Tage vorher, sagen, dass wir unsere Klamotten packen können. Und der Haushalt, wir haben Töpfe, wir haben alles. Das kann schon nicht mit 3-4 Personen raustragen, ne?
Das Abrissgeschäft geht's nach Hausbesitzern, Bauunternehmern und der Stadtverwaltung ist im vollen Gange. Gestern war bereits in der Badischen Zeitung zu lesen, dass nun auch der Abrisszeitpunkt für das Haus Moltkestraße 28 im Sedanviertel näher rückt. Wen wundert's? Liegt die Moltkestraße doch direkt im Umfeld der geplanten Kultur- und Tagungsstätte und da stört preiswerter Wohnraum nur eine Mietpreissteigerung. Baubürgermeister von Ungarn Sternbergs, scheinheilige Erklärung, die Stadt sei für die Erhaltung von preiswertem Wohnraum im Sedanviertel und werde nur notgedrungen einem Abriss des Hauses Moltkestraße 28 zustimmen, wenn dieser rechtlich nicht zu verhindern sei. Rechtlich nicht zu verhindern. Welches Glück, dieses Recht. Fest steht, dass weder von Ungarn Sternberg noch der Bauausschuss der Stadt Freiburg sich bisher mit dem Nutzungs- und Instandhaltungskonzept auseinandergesetzt hat, das die Mieter- und Mieterinnengemeinschaft des Hauses Moltkestraße 28 der Stadt vorgelegt hat. Auch der Termin der Bauausschusssitzung, auf der über den Abrissantrag für die Moltkestraße 28 gesprochen werden soll, war bislang nicht bekannt gegeben worden. Im Dunkeln lässt sich's gut munkeln. Im Folgenden zitieren wir aus dem Schreiben der Mieter- und Mieterinneninitiative oder Gemeinschaft vielmehr der Moltkestraße 28. Das Schreiben richtet sich an die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Freiburg. Sehr geehrte Damen und Herren, die Entscheidung über einen Abrissantrag für das Haus Moltkestraße 28 von Seiten des Eigentümers Hans Hassler wurde seinerzeit im März 1989 im Bauausschuss vertagt und steht jetzt erneut zur Entscheidung an. Wir beantragen, die Abrissgenehmigung aufgrund der folgenden Ausführungen zu verweigern und sich gleichzeitig für das von uns vorgelegte Nutzungs- und Instandhaltungskonzept einzusetzen. Zur Situation. Die Moltkestraße 28 ist ein weiterer Stein in der innerstädtischen Umbaupolitik der Stadt Freiburg. Ein relativ preisgünstiges Miethaus im Altbaubestand, ein Abrissantrag des Eigentümers, ein positives Signal der Freiburger Gesellschaft für Stadterneuerung in Richtung Abriss oder Entkernung. Die Geschichte eines Hauses, wie wir sie zu Genüge aus den älteren Stadtteilen und den Sanierungsvierteln im Grün kennen. Die Ausweisung des Sedansviertels zum Sanierungsgebiet bedeutet auf solche Häuser wie die Moltkestraße 28 bezogen, auch immer die Ausweisung der gegenwärtigen Bewohnerinnen aus ihrem angestammten Lebens- und Wohnbereich. Wir erinnern an dieser Stelle an eine alte Forderung zur Sanierung im Grün. Keine Vertreibung der Mieter und Bewohner aus dem Viertel. Wir stellen fest, besonders im Sanierungsgebiet wurden die Mieterinnen, deren Häuser umgebaut oder abgerissen wurden, aus dem Viertel vertrieben. Ein Eigentumstitel bedeutet eine Machtposition. Demgegenüber befinden sich die Menschen in einer Ohnmachtsposition. Dies wird vor allem in Auseinandersetzungen mit der städtischen Verwaltung und der Freiburger Gesellschaft für Stadterneuerung deutlich, denn diese entscheiden bisher immer im Sinne der Eigentümer. Sanierungsziele sind lediglich so gut, wie sie ausgelegt werden. Es gibt keine Sanierungsziele für die Menschen, die jetzt im Sanierungsgebiet wohnen, wenn sie durch die Sanierung aus dem Viertel wegziehen müssen, weil sie die daraus resultierenden teuren Mieten nicht mehr bezahlen können. Nach den allgemeinen wirtschaftlichen Spielregeln sichert sich der Eigentümer eine maximale Rendite seiner Kapitalanlage Wohnraum. Dies bedeutet Luxussanierung, auch wenn eine Sanierung ohne Vertreibung der Mieter wirtschaftlich wäre. Die allgemeine Wohnungsnot ist nicht nur Hintergrund unserer Situation. Die Wohnungsnot als existenzieller Faktor des politischen und wirtschaftlichen Alltags in diesem Land ist durch Verwaltungskreise nicht mehr zu lösen. Es bedarf einer politischen Initiative sowohl der Betroffenen als auch der Mandatsträger dieser Stadt. Lippenbekenntnisse und Hinweise auf die großen Bauvorhaben der 90er Jahre reichen nicht aus, wenn dabei die Betroffenen unter die Räder kommen. Aktive Liegenschaftspolitik bedeutet vor allem Erhalt des bezahlbaren Altbaubestandes für die Bewohnerinnen. Beigefügt haben die Mieter und Mieterinnen ihrem Schreiben ein Konzept, das eine Sanierung zu vertretbaren Kosten vorsieht, sowie ein Nutzungsmodell, das sich in erster Linie auf die Mieter und Mieterinnen bezieht, die sich in einem Trägerverein organisieren wollen. Der privaten Verfügungsgewalt des Eigentümers könnte so Schranken gezogen werden. Zum Teil organisiert jetzt die Mieter- und Mieterinnenvereinigung im Viertel, zurzeit organisiert die Mieterinnenvereinigung im Viertel eine Unterstützung für ihr Konzept. So viel sie mir gesagt haben, sind sie am Unterschriften sammeln. Wir werden demnächst im Info ausführlicher darüber berichten. Jetzt haben wir aber ganz aktuell hier im Info Besuch bekommen und zwar auch zum gleichen Thema Luxussanierung, Wohnraumvernichtung. Es geht um die Basler Straße und hier sind zwei Vertreter und eine Vertreterin des Wohnungslosenplenums in Freiburg. Könnt ihr vielleicht mal erzählen, was gerade aktuell um die Basler Straße los ist?
Also wir wollten erstmal an die Geschichte der Basler kurz erinnern. Die Basler Straße 24 Hinterhaus war Ende November 2 Tage lang besetzt und dann wurden wir natürlich, wie das so üblich ist, hier in Freiburg rausgeschmissen, zwangsgeräumt vom Besitzer Fuß Mineralöle GmbH. Das Haus steht seitdem wieder leer und da tut sich nichts. Also wir hatten danach die Unterstützung von SPD und Grünen, von der Ratsfraktion. Die haben uns zugesichert, wenn mit dem Haus nichts passiert, würden sie im Gemeinderat den Antrag stellen, dass die Stadt sich darum kümmert, das Anwesen entweder mietet oder kauft und uns dann zur selbstverwalteten Nutzung zur Verfügung stellt. Der Haken an der Sache war die ganze Zeit, dass die Verwaltung sich nicht dafür interessiert hat. Das ist aber unbedingt nötig, dass die Stadt sich hinter uns stellt und hinter unser Konzept, weil das Ding eben relativ teuer ist. Also wir brauchen die Kohle von der Stadt.
Also der ganze Prozess ist ziemlich zäh abgelaufen und es ist aber so, dass quasi eine neue Situation eingetreten ist. Wie ihr wohl alle mitgekriegt habt, war am 9.2. der Aktionstag des Fördervereins Subkultur. Das sind die Punks gegen Langeweile, die sich für ein autonomes Jugendzentrum eingesetzt haben. Und dazu fand ein Treffen statt mit dem Mehl, das ist der Sozialamtsleiter. Und der hat den notwendigen Bedarf an einem autonomen Jugendzentrum vor 200 Leuten anerkannt und wollte sich darum kümmern, was immer das bei so einem Amtsmenschen heißen mag. Die PGL setzen sich bei Mehl unter anderem für die Nutzung insbesondere des Kellers von der Basler Straße 24 ein. Und sie stellen sich da unter anderem eine kulturelle Nutzung vor, wie Konzerte, Ausstellungen, Proberäume etc. Das nächste Treffen in Sachen autonomes Jugendzentrum ist auf Anfang März festgelegt worden, auch mit unserer Beteiligung. Und bis dahin ist es nötig, ein einigermaßen sicheres Konzept für die insgesamte Nutzung des Gebäudes hinzukriegen, mit einer breiten Beteiligung von mehreren Nutzer- und Unterstützergruppen, um eben einen Druck zustande zu bringen, der etwas Bewegung in die politische und bürokratische Mühle reinbringt und den städtischen Winkelzügen offensiv was entgegensetzt.
Also bisher sieht unser Konzept eben so aus, dass wir statt Wohnklos und sterilen Arbeitsstätten die Neuschaffung von Wohnraum für ca. 20 Menschen zum kollektiven Zusammenleben haben. Und wir wollen dort auch Werkstätten, Kaffee, Übungs- und Trainingshalle und im Keller eben die Kulturräume für die PGL einrichten. Und ja, das eben, falls unser Konzept in die Realität umgesetzt werden kann, bedeutet das auch, einmal unsere Interessen gegen die Ausrichtung der bisherigen Stadtentwicklung durchzusetzen. Städtische Politik ist die Vernichtung billigen Wohnraums und des Wohnraums, in dem ein selbstbestimmtes und kollektives Leben gegen die zerstörerische Isolation möglich ist. Diese Politik wird sich nur ändern, wenn wir ihnen auf die Finger schauen und uns für unsere Interessen Druck machen.
Mhm. Habt ihr denn jetzt vor, mit den zum Beispiel mit der Mieter- und Mieterinnengemeinschaft der Molkestraße oder anderen Leuten, die um die Erhaltung von Wohnraum oder gegen Sanierung, Luxussanierung kämpfen, da in Kontakt zu treten? Oder gibt es da bereits engere Verbindungen?
Also wir kennen die Leute halt und wir unterstützen halt deren Anliegen. Aber also was irgendwie auch sinnvoll ist, wenn jede Gruppe erstmal versucht, bei ihrem eigenen Objekt Erfolge zu erringen. Also man kann da irgendwie denen relativ schlecht helfen.
Wobei ich so denke, es gab ja viele Niederlagen in Freiburg. Also es gab ja unheimlich viele Häuser, die in den letzten Jahren besetzt worden sind, wo von vornherein schon feststand, dass die Leute, die das gemacht haben, auch gleich wieder rausfliegen. Also dass das vom politischen Hintergrund her im Prinzip nicht eine Situation ist, wie vielleicht vor 8 Jahren, wo du Häuser hast halten können. Habt ihr euch mal überlegt, wie man so eine politische Stimmung wieder verändern kann, um Häuser auch erfolgreich halten zu können? Eine Frage, die mir schon lange auf den Nägeln brennt. Ich habe bisher selten jemanden gefunden, der oder die mir das richtig beantworten konnte.
Ja, wir haben da auch kein Patentrezept irgendwie. Ich meine, unser Projekt ist eben kein irgendwie gruppenegoistisches Projekt, sondern es geht ja schon darum, dann eine Struktur zu schaffen, die es möglich macht, dass verschiedene Gruppen, die auch in dem Bereich Wohnungsnot, Mietsteigerungen etc. was tun, zusammenkommen können, um dann eben einen gemeinsamen Widerstand zu entwickeln.
Habt ihr zum Beispiel mal zu den Leuten, die in Weingarten wohnen und dort also so in der Mieterinitiative aktiv sind, habt ihr mal versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen?
Also wir hatten ja versucht, im Herbst eine Kampagne hochzuziehen zur studentischen Wohnungsnot und hatten da eben auch mit denen Kontakt aufgenommen, aber es fehlte irgendwie so der Druck von der Straße, um daraus wirklich eine Wirkung zu entfalten. Und da hingen wir halt ziemlich in der Luft und da macht es auch wenig Sinn, mit den Aktiven, die es gibt, da irgendwie groß zu reden. Also da bewegt sich auch nicht, wenn halt sich an der Basis sozusagen nichts bewegt.
Na klar, bloß besteht die Basis, also so ist meine Auffassung halt, nicht unbedingt nur aus den Leuten jetzt, die, also aus dem kleinen Häufle von Leuten, die zurzeit auf die Straße gehen, um ein Haus zu besetzen, nicht? Aber gut, vielleicht habt ihr noch irgendwas, also ich möchte euch das Wort nicht abschneiden, wollt ihr noch irgendwas sagen?
Also wir wollten halt nochmal an Gruppen appellieren, die sich eine Nutzung von der Basler Straße 24 vorstellen können. Da gibt es eben Räume, es gibt eine große Trainingshalle, eine große Halle halt, für die wir uns Nutzung als Trainingshalle vorstellen können, aber da sind durchaus andere Nutzungen möglich. Und fürs Café könnten sich durchaus noch Gruppen einklinken. Also wir suchen tatsächlich Gruppen, die Lust haben, jetzt mit uns zusammen sich dafür einzusetzen, dass die Basler 24 nicht noch länger leer steht und damit bei der Stadt irgendwie so eine Kampagne ansetzen.
Mit wem sollen die sich denn in Verbindung setzen? Wo sollen die sich melden?
Ja, sie können entweder auf dem AStA vorbeikommen, da treffen wir uns jeden Dienstag um 18 Uhr, oder sie können...
Das ist in der Bertholdstraße, nicht? Oder?
Bertold, ja.
Die Niemensstraße.
Niemensstraße, Also Niemensstraße 1, sagst du vielleicht nochmal Ort und Termin?
Und zwar, ja, jeden Dienstag um 18 Uhr bisher. Oder sie können bei Uwe Muth anrufen, und zwar ist das 74497. Oder bei ihm vorbeigehen, der wohnt in der Zasestraße 72.
Also ihr vielen Gruppen und Einzelmenschen ohne Räume, aber mit vielen Ideen und viel Power, wenn es euch noch gibt. Tun wir uns zusammen. Zwei Gruppen sind noch zu wenig. Bequatscht mal diese Sache untereinander, ob und wie ihr euch eine Beteiligung und Nutzung vorstellen könnt.
Ja, wir haben jetzt am Telefon den Rolf Hartung. Er wohnt in der Kiefernstraße in Düsseldorf und hat uns jetzt ganz kurz vor Sendungsbeginn noch angerufen, weil es gibt Neuigkeiten. Rolf, kannst du uns mal erzählen, was es für Neuigkeiten sind?
Ja, also aktuell geht es darum, dass ich bin in Düsseldorf halt wohnig und bin halt eben verhaftet worden wegen Mitgliedschaft in der RAF und wegen zwei Anschlägen. Das waren halt die Anschuldigungen. Und ich habe halt eben 9 Monate in Untersuchungshaft gesessen und das einzige Beweismittel war halt eben ein Schriftgutachten von einem Hamburger Schriftgutachter Ockelmann. So, und nach 9 Monaten bin ich halt eben freigelassen worden.
Weil der Ockelmann ist ja ein sehr umstrittener Gutachter, nicht?
Ganz
nicht nur
genau.
Bei dir.
Ja, der hat halt also schon im Verfahren von Rico und Andrea, die halt eben auch in Stammheim einen Prozess hatten, sind sie halt eben schon verknackt worden, auch aufgrund seines Gutachtens mit, ne? Und das war halt eben bei mir als einziges Beweismittel und das hat dem Staatsschutz halt ausgereicht, um mich halt eben zu verhaften. Und aufgrund halt eben von 2 Gegengutachten ist halt eben dieser Gutachter, den die Bundesanwaltschaft halt beordert hat, zusammengebrochen und sie mussten mich halt rauslassen. Und der aktuelle Anlass ist halt eben, dass ich quasi der erste politische Gefangene bin, dem sie halt eben Entschädigungsgeld zugesagt haben. Bei sämtlichen anderen Verfahren, ob das jetzt nun Ulla Pensilini war oder der Uli Winterhalter, die halt eben auch wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung verhaftet wurden und denen sie das nicht nachweisen konnten, die haben halt alle kein Entschädigungsgeld gekriegt. So, und das ist halt eben jetzt das erste Mal, dass das gelaufen ist, ne?
Das heißt, es ist auch ein offenes Zugeben, dass sie dich zu Unrecht haben, so lange da sitzen lassen.
Ja, auf jeden Fall müssen sie offen zugeben, dass sie einfach mit ihren Konstruktionen so nicht durchgehen konnten. So, weil es ist ja die Frage von Schuld oder Unschuld, finde ich in solchen politischen Prozessen eh ein Witz.
Inwieweit hat es denn deiner Ansicht nach jetzt Auswirkungen für andere Verfahren?
Also da sehe ich halt eben kaum Chancen. Was auf jeden Fall ein Punkt ist, dass der Ockelmann halt eben ja ja auch ein wichtiges Beweismittel im Verfahren gegen Rico und Andrea, die halt noch in der Revision sind. Da muss man gucken, ob das halt eben konkrete Auswirkungen so hat. Mhm. Aber jetzt wegen, dass sie mir halt eben Entschädigungsgeld zugesagt haben, das glaube ich kaum, dass es halt eben direkte Auswirkungen auch auf den Prozess gegen Thomas Kilper, der im Moment hier in Düsseldorf läuft, haben wird, weil das einfach ganz unterschiedliche Sachen so sind.
Mhm. Aber für die Leute, die gesessen haben und auch freigekommen sind, können die sich jetzt da ein Stück anhängen?
Ich denke mir nicht, weil bis jetzt war halt eben die Begründung, dass keine Entschädigung gezahlt wurde. Also das ist eh ein Witz. Bis jetzt war es halt 10 Mark pro Tag, also 10 Mark für einen ganzen Tag ISO-Haft. Ne? Ist halt eben deshalb nicht gewährt worden, weil halt eben sie gesagt haben, dadurch, dass keine Aussagen gemacht wurden oder sowas, sind sie selber schuld, ne? Hm. So, und das sind so die Begründungen. Sie suchen sich einfach Begründungen, um das halt eben nicht zu bezahlen. Also mir geht es im Grunde genommen so dieses Geld, das ist verdammt bitteres Geld, ne? Der Punkt ist einfach, dass sie ganz offen zugeben müssen, das ist ein politischer, ja, das ist ein ganz schöner Fehlschlag dann halt eben für Rebmann, ne? Dass sie ganz offen zugeben müssen, so wie sie das gemacht haben, und so offen eine Konstruktion halt, dass sie da halt einfach das nicht so drehen können, um das halt eben öffentlich legitimieren zu können, dass sie mich verhaftet haben. Ne?
Also sich ein Stück auch vergaloppiert haben, ne?
Ja, ganz ordentlich. Ne? Mhm. Und das ist auch in einem Kurdenprozess jetzt klar geworden, wo 8 Leute jetzt freigelassen werden mussten, dass also Rebmann, Bundesanwaltschaft, sich nochmal eine ganze Menge überlegen müssen, wie sie das halt eben weitermachen. Mhm.
Ja, dann danke ich dir für die Information. Ja, heute Abend das Ereignis. In genau einer Stunde geht's los. Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Radio Dreieckland. Und zwar sage ich gleich noch den Ort für die Kurzentschlossenen. Nachher wiederhole ich ihn nochmal. In der Habsburger Straße 9, in der Fabrik im Vorderhaus, wird sich der Freundeskreis in Freiburg treffen. Neben mir im Studio sitzt jetzt Holger vom bisherigen Vorstand des Freundeskreises Radio Dreieckland. Holger, was könnte denn jemand reizen, heute Abend dahin zu gehen? Was könnte Mann, Frau veranlassen, heute zur Jahreshauptversammlung des Freundeskreises zu gehen?
Ja, ich denke, auf jeden Fall könnte nicht reizen. Die Ausstattung des Raumes, weil wir keine Girlanden aufgehängt haben, weil ja bald schmutzige Dunstig ist, das auf jeden Fall nicht. Das andere ist, was denke ich, wichtig ist zu wissen für Leute, die im Freundeskreis sind, die dieses Radio unterstützen, auch finanziell unterstützen durch ihren Mitgliedsbeitrag, zu erfahren, wie die finanzielle Situation vom Radio aussieht. Da wirst du ja einen Bericht darüber abgeben. Das andere ist, ich denke, mir wäre im Laufe des Abends noch kurz das Thema der medienpolitischen Entwicklung in Baden-Württemberg ansprechen. Und wenn man es nicht direkt anspreche, dann so hinterher besteht die Möglichkeit für die Leute, die sich dafür interessieren, die Leute vom Vorstand oder auch die Leute, die sonst so sich etwas mehr über das Radio auskennen, die da sind, heute Abend zu fragen. Also ich denke, hinterher gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, in Gespräche irgendwie zusammenzusitzen, was zu trinken.
Nun stehen ja relativ tröge Themen an, Jahreshauptversammlung, Entlastung des Vorstands, Wahl des Vorstands. Habt ihr euch denn vorgenommen, dass es neben der medienpolitischen Debatte auch noch über andere Themen, also Zeit sein soll zum Debattieren?
Was, denke ich, angesprochen wäre müsste, ist das Problem, dass wir wollten eigentlich einen Vorschlag für einen neuen Vorstand machen. Es ist deswegen ins Wasser gefallen, weil wir uns vorgenommen haben, das Ganze zu quotieren, also halb Frauen, halb Männer, diesen Vorstand. Mir aber überhaupt keine Frau oder nur eine Frau gefunden habe, die bereit war, in den Vorstand zu gehen. Aus was für Gründen auch immer, kann ich leider nicht sagen. Ich denke, das wird ein Thema sein, was mir auf jeden Fall ansprechen wolle. Und dazu sollte sich natürlich die Leute, die sich jetzt am Radio festhalten, überlegen, ob sie nicht Leute wüsste, die vielleicht auch kandidieren könnte oder die sich sowas vorstellen könnte.
Ja, also dann möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil sonst die Spannung für den Abend vielleicht flöten geht. Nochmal hier der dringende Appell. Alle Frauen, die jetzt die Chance ergreifen wollen, sich einzumischen, kräftig einzumischen in Radio Dreieckland, weil ja der Freundeskreis ist ein wesentlicher Teil, genauso wie die Redaktion von Radio Dreieckland, kommt zu der Sitzung heute Abend, zu der Jahreshauptversammlung. Und ich denke, gerade diese Frauenfrage, die du jetzt angesprochen hast, das ist ja auch eine Frage der Redaktion und auch des Programms. Wir hatten eine Auseinandersetzung über den Sexismus im Radio und da könnte das doch recht spannend werden.
Ja, denke ich auch.
Vielleicht sagst du nochmal jetzt Ort und Termin, ja, damit diejenigen, die sich jetzt noch schnell eine Stulle einschieben wollen, sich rechtzeitig fertig machen.
Ja, für alle Leute, die dorthin kommen wollen, in die Jahreshauptversammlung vom Freundeskreis, das ist in der Habsburger Straße 9 im Vorderhaus, in dem großen Saal vom Vorderhaus, um 19.30 Uhr. Dort könnt ihr auch was trinken, falls ihr jetzt nicht mehr zum Trinken kommt, und ein bisschen was essen.
Themen mit politischer Brisanz werden hierzulande möglichst rasch unter den Teppich gekehrt. Diesen Beweis traten heute Nachmittag der juristische C.F. Müller Verlag in Heidelberg und das Max-Planck-Institut Freiburg an. Nachdem der Heidelberger Verlag vergangene Woche nach massiver Aufforderung des Zentralrats der Roma und Sinti ein Lehrbuch des renommierten Freiburger Kriminologen und Direktors des Max-Planck-Instituts, Professor Günter Kaiser, vom Markt genommen hatte, war der Cheflektor des Verlags, Albert Greipin, heute gegenüber Radio Dreieckland zu keiner Stellungnahme bereit. Greipin hatte noch vor einigen Tagen gegenüber der Badischen Zeitung erklärt, Kaisers unbedachte Aussagen in dessen Lehrbuch erinnerten ihn an den Fall des ehemaligen Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger, den nach seiner Rede zum 50. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht massiver Protest entgegengeschlagen war. Greipin erläuterte gegenüber der BZ weiter, dass das Buch unvorsichtig geschrieben sei und ungeprüfte Vorurteile übernommen habe. Heute aber bezeichnete Greipin seine Aussagen gegenüber der WZ ohne Angabe von Gründen als Fehler. Da liegt wohl die Vermutung nahe, dass der Cheflektor des bekannten Heidelberger Verlags, ob seiner deutlichen Stellungnahme im Fall Kaiser, im wahrsten Sinne des Wortes eine aufs Dach bekommen hat. Der Verlag verweist anstatt einer Stellungnahme auf eine gemeinsame Erklärung, die zusammen mit Professor Kaiser verfasst worden sei und angeblich im Max-Planck-Institut erhältlich ist. Bleibt also abzuwarten, ob der Verlag und Professor Kaiser es in absehbarer Zeit für nötig halten werden, diese Erklärung für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch nicht nur der Verlag, sondern auch das durch Bundesmittel geförderte Max-Planck-Institut erteilte Radio Dreieckland hinsichtlich einer Stellungnahme zum Fall Günter Kaiser eine klare Absage. Der Betriebsrat des MPI sah sich heute außerstande, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Kaisers eindeutig diffamierenden Äußerungen zuzulassen. So muss angenommen werden, dass Professor Kaiser, der inzwischen Rückendeckung beim Freiburger Arbeitsrechtler Manfred Löwisch gefunden hat, eine inhaltliche Auseinandersetzung im MPI abgebogen hat. Diese Vermutung gewinnt dadurch an Bedeutung, dass Kaiser am Tage des ungebetenen Besuchs der Roma- und Sinti-Delegation eine für den Nachmittag anberaumte Sitzung der Abteilung Kriminologie abgeblasen hatte. Anstatt einer inhaltlichen Auseinandersetzung wird im MPI also sanft und leise auf Schadensbegrenzung gearbeitet. So versuchen Verlag und Institutsleitung also, den prekären Fall möglichst schnell aus der Welt zu schaffen. Und so manches Medium leistet dazu auch noch Schützenhilfe. Obwohl die laufenden Fernsehkameras des Südwestfunks die hitzige Auseinandersetzung zwischen dem Vorsitzenden des Zentralrats der Roma und Sinti, Romani Rose, und Professor Kaiser im Kasten hatten, fabrizierte der SWF-Redakteur einen Worthülsenbeitrag, den wohl niemand so richtig wahrgenommen haben dürfte. Vermutlich sitzen da eben auch Leute, die öfters mal einen aufs Dach bekommen.
Altlastensanierung, ein Wort, das zurzeit ausnahmslos alle Parteien in Freiburg gern im Mund führen. Zum Beispiel die heute in der Badischen Zeitung abgedruckten Äußerungen der hiesigen CDU. Allerdings scheinen die Volksvertreter und die Verwaltung der Stadt doch gerne noch ihre Daumen drauf zu behalten.
welcher ihrer Gedanken und Vorhaben einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Heute Morgen lud die grüne Gemeinderatsfraktion ins Freiburger Rathaus zur Pressekonferenz. Thema: Bleiverseuchung im Freiburger Stadtteil im Grün. Peter Heller, eventuell demnächst grüner Umweltbürgermeister in Freiburg, setzte sich während der Pressekonferenz mit den Ergebnissen einer nicht öffentlichen Informationsveranstaltung auseinander, die die Stadtverwaltung bzw. das Baudezernat am vergangenen Donnerstag für die Gemeinderäte und Rätinnen hinter geschlossenen Türen abhielt. Es ging um den Sachstand der Altlastenproblematik im Grün. Dort wurden die Gemeinderäte und Rätinnen mit verschiedenen Gutachten und Gutachtern zum Thema konfrontiert. Unumstritten ist auch bei den Behörden der Stadt Freiburg mittlerweile, dass die gemessenen Blei- und Cadmiumbelastungen im Gebiet im Grün gesundheitsbelastend sind. Sie werden vom staatlichen Gesundheitsamt bekanntlich als so brisant eingeschätzt, dass es die drei Kindergärten im Stadtteil Schloss und die Kinder seither jeden Morgen mit einem Bus in unbelastetere Gebiete transportiert werden. Am Donnerstagabend war für Peter Heller von einer Dringlichkeit zur Sanierung städtischerseits allerdings nicht allzu viel zu spüren.
Das ist ein Politikum, weil unserem Eindruck nach ein Teil, ich sag mal vorsichtig, ein Teil der Gutachter eher eine Beschwichtigungsstrategie fährt, indem jetzt hohe Werte herangezogen werden, die zum Beispiel in der Schwarzwaldstraße gemessen wurden, die auch überhöht sind. Oder man hat uns dort zum Beispiel eine Tabelle gezeigt am Overhead-Projektor, da ging es um die Grundbelastung in London. Und die Werte sehen relativ hoch aus und vor diesem Hintergrund wird dann argumentiert, ja, bevor wir jetzt groß in die Sanierung gehen, müssen wir mal sehen, ob nicht die ganze Innenstadt Freiburg so hoch belastet ist, dass die Werte im Grün keine extremen Ausreißer mehr sind.
Auch die unsystematischen Messungen in anderen sogenannten Vergleichsstadtteilen, die zurzeit vorgenommen bzw. ausgewertet werden, scheinen das Warten auf eine Sanierung hübsch zu verlängern. Die Stadtverwaltung rechnet mit Ergebnissen in circa 4 bis 6 Wochen, also im Laufe des Monats April. Eine positive Neuigkeit war aber für Peter Heller während der Informationsveranstaltung doch zu erfahren.
Ein Gutachter hat eine für uns sehr interessante und auch wohl in dieser Form neue Aussage getroffen. Das war der Dr. Flum vom Institut IUT, der sich auch beschäftigt hat mit der Frage, inwieweit die Bausubstanz in Grün belastet ist. Und da hat sich herausgestellt, dass die Bausubstanz mit einer einzigen Ausnahme, das ist das Kesselhaus im Grün, mit dieser einzigen Ausnahme die Bausubstanz innen drin nicht belastet ist oder sehr gering. Dass das also nur an der Oberfläche der Gebäude klebt. Also an der Oberfläche des Mauerwerks, dass aber die Schwermetallbelastung nicht ins Mauerwerk eingezogen ist. Deshalb ein sehr wichtiges Argument, weil man ja jetzt immer wieder so gehört hat, also ich will es mal so formulieren, einige haben doch Morgenluft gewittert, dass man sich dem politisch ungeliebten Projekt Gießereihalle vielleicht am einfachsten dadurch entledigen kann, dass man feststellt, dass die Sanierung der Gießereihalle viel teurer kommt als der Abriss. Und weil ja vielleicht das Gebäude so verseucht ist durch Schwermetalle, dass man es überhaupt nicht mehr nutzen kann. Und jetzt stellt sich nach dieser gutachterlichen Aussage doch so dar, dass wohl eine Sanierung der Außenhaut der Bausubstanz des Mauerwerks geht, möglich ist. Und es nun auch wahrscheinlich ist, dass die doch kostengünstiger ist, als andere Schritte zu tun. Also ich denke, dass nach dieser Aussage eine Sanierung der Gebäude dort gezielt in Angriff genommen werden sollte. Weil es macht keinen Sinn, ein unbelastetes Mauerwerk niederzureißen, das offensichtlich durch eine Sanierung der Außenflächen wieder in einen brauchbaren Zustand versetzt werden kann.
Also, dann mal los, aber subito. Was meint aber der TÜV Südwest, der bisher von Verwaltungsseite her als Sanierungsinstitution vorgesehen ist? Da wir als Öffentlichkeit an der Veranstaltung ja leider nicht teilnehmen durften, nochmals Peter Hellers Einschätzung.
Die konkrete Frage, wie man vorgehen soll, drängte sich uns der Eindruck auf, dass die Herren, die Anwesenden, das Gefühl haben, fürchterlich viel Zeit zu haben. Man sagte uns nämlich, wir sollten mal bei einem Haus anfangen und sollten das sanieren Und dann sollte man mal gucken, was rausgekommen ist. Und wenn das Ergebnis ganz brauchbar ist, könnte man ja auch mal ins zweite Haus gehen. Auf die Nachfrage, was die Herren sich vorstellen, wie viele Jahre sie eigentlich dafür Zeit haben, kam keine sehr sinnreiche Gegenantwort oder Schulterzucken. Das heißt, es hat sich doch das Gefühl vermittelt, dass die Leute, ja, man kann sagen, das Gefühl haben, sie hätten da in Freiburg einige Jahre Zeit, um mal in Ruhe da gebäudeweise die Sanierung anzugehen. Und unsere politische Einschätzung ist, dass das nicht geht.
Aber schlagen die Grünen vor.
Und wir haben jetzt genug Informationen, um zu wissen, in welchen Bereichen eine Sanierung auf dem Gelände unabdingbar ist. Und das muss über den Gemeinderat innerhalb der nächsten Wochen auf den Weg gebracht werden.
Am 5. März tagt der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Freiburg zum Thema Sanierung im Grün. Die Grünen werden beantragen, dass dort und dann in der darauffolgenden Gemeinderatssitzung Ende März,
dass dort eine baldige Sanierung gebäudeweise in dem Bereich beschlossen wird, der ohnehin jetzt zur Sanierung ansteht. Und dass wir erwarten, dass die Verwaltung bis dahin uns eine Antwort darauf gibt, mit welchem Sanierungsverfahren, mit welcher Sanierungsmethode dort vorgegangen werden soll. Denn in dem Punkt gibt es bisher noch keine brauchbare Auskunft. Und da ist uns der Zeitrahmen, der offensichtlich dem TÜV vorschwebt, viel zu lang.
Aber die Grünen wollen auch außerparlamentarisch tätig werden, und zwar gemeinsam mit der Kreta Baukooperative, die sich gezwungenermaßen im Rahmen ihrer eigenen Bauarbeiten mit der Frage Altlastensanierung bereits seit längerem auseinandersetzte. Ihre Sanierungsvorstellungen sind im Unterschied zu denen der Stadtverwaltung aber keinesfalls auf Zeitgewinn und Vertröstung ausgelegt. Peter Heller kündigte diesbezüglich dann an,
dass wir im Rahmen eines öffentlichen Sonderforums am 6. März, das ist also ein Tag nach der Finanzausschusssitzung, dass wir in einem öffentlichen Sonderforum am Rande des Kongresses, der dann dort hier in Freiburg stattfindet, das ist der UVP-Kongress, Umweltverträglichkeitsprüfungskongress, der in der Zeit abläuft, am Rande dieses Kongresses wird am 6. März ein Sonderforum stattfinden mit dem Thema Altlastenproblematik im Grün, und wir werden versuchen, einen Experten aus dem Ruhrgebiet, der ein ausgewiesener Fachmann im Bereich der Sanierung von Altlasten ist, hier nach Freiburg zu holen und ihn zu bitten, das, was bisher in Freiburg geschehen ist und was die Verwaltung vorhat, kritisch zu kommentieren, um einfach auswärtigen Sachverstand einzuspannen, im Sinne einer Bewertung dessen, was bisher in Freiburg gelaufen ist und was man in Zukunft vornehmen kann. Wir erhoffen, dass im Rahmen dieser Veranstaltung am 6. März für uns auch brauchbare Ergebnisse für die Gemeinderatssitzung, die darauffolgende, abfallen, dass man also dann im Gemeinderat auch durch diese Stellungnahme eines auswärtigen Experten einen Schritt weiterkommt, was hier in Freiburg zu geschehen hat.
Die Grünen erhoffen sich, im Vorfeld der Gemeinderatssitzung die Stadtverwaltung so unter Druck zu setzen, dass diese bis Ende März ein Sanierungskonzept und vor allen Dingen auch einen Zeitplan für die Sanierung vorlegen muss, der dann verbindlich vom Gemeinderat beschlossen werden kann. Allerdings, Skepsis ist angesagt. Die Stadtverwaltung wird auf die Faktoren Relativierung der Werte und Zeit setzen. Schon allein aus dem Grund heraus, weil sie auf sie zukommende Kosten sparen möchte. Denn verbindliche Rechtsnachfolger der Verursacher für die Umweltbelastung im Viertel seien bisher nicht dingfest zu machen. Das heißt, die Stadt wird entweder selbst für ihre eigenen Grundstücke und darüber hinaus für die Kosten einer Sanierung aufkommen müssen oder es den heutigen Eigentümern überlassen, ihrerseits individuell zu sanieren. Eine rechtliche Sanierungspflicht existiert bis heute allerdings nicht. Auch die Schadstoffgrenzwerte und deren Überschreitung sind für Anwohner und Anwohnerinnen nicht einklagbar. Es wird also auf den politischen Druck ankommen. Dazu noch ein Termin. Am Donnerstag, den kommenden Donnerstag, 22.02. 20 Uhr, findet eine Stadtteilversammlung zum Thema Blei im Grün und Sanierung statt für alle Bewohner und Bewohnerinnen, Anwohner und auch sonstige Interessierte im Stadtteil im Grün. Und zwar in der Gaststätte im Greif Ecke Milchstraße, jetzt muss ich fest überlegen, Sedanstraße, um 20 Uhr am Donnerstag im Greif. Jetzt hat sich gerade bei uns die Kassette verwickelt. Ihr müsst einen ganz kleinen Moment warten, bis die Michi sie wieder aufgedreht hat. Sie beeilt sich ganz schrecklich. Wir hoffen, dass die Kassette nicht spinnt und dass ihr jetzt den Beitrag hören könnt.
Als sich innerhalb der Bundesregierung die rechten Rechten und die liberaleren Rechten nicht so recht einigen konnten, was für den weiteren Ausbau des politischen Strafrechts zu tun sei, schlossen sie einen naheliegenden Kompromiss und setzten eine Expertenkommission ein. Und auf diese Weise entstand die unabhängige Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt, kurz Gewaltkommission. Ihre Mitglieder halten den Titel Anti-Gewalt-Kommission für treffender. Ob das angemessen ist, wird sich zeigen. Die Kommission, deren Abschlussbericht nun vorliegt, bestand aus 36 Mitgliedern. Es handelt sich, wen wundert's, überwiegend um solche, die den Regierungsparteien angehören oder jedenfalls nicht fernstehen. Unter den Mitgliedern waren 25 Professorinnen, darunter mehr als die Hälfte Juristen, 4 höhere Polizisten, 4 Psychiater und tatsächlich 3 Frauen. Die Vorschläge der Kommission beziehen sich auf diverse soziale Probleme, von der Gewalt in der Familie über die Gewalt in der Schule, die Gewalt auf Straßen und Plätzen, die sich allerdings auf den sogenannten Vandalismus reduziert, die Gewalt im Stadion, die überlasse ich unserer Sportredaktion, die politisch motivierte Gewalt, die Gewaltdarstellung in Massenmedien und die Verhinderung und Kontrolle von Gewalt als länder- und ressortübergreifende Aufgabe. Im Mittelpunkt ihrer Überlegungen standen allerdings zugegebenermaßen die Vorschläge zur Verhinderung und Bekämpfung der politisch motivierten Gewalt, und darauf werde ich mich konzentrieren. Wie ist politisch motivierte Gewalt zu bekämpfen? Zitat: Die entsprechenden Leitlinien reichen von der Stärkung des Rechtsbewusstseins über die Förderung einer gewaltfreien Demonstrationskultur sowie über die Erhöhung des Misserfolgsrisiko für den Gewalttäter bis zum Abbau von Zukunftsängsten. Zitat Ende. Das ist eine ganze Menge. Ich fange mal vorne an mit der Stärkung des Rechtsbewusstseins in der Schule. Da zeigt sich nämlich schon die ganze staatsfixierte Beschränktheit dieser Vorschläge. Vorschlag Nummer 73. Die Kommission schlägt vor, der Vermittlung der verfassungspolitischen und rechtlichen Grundlagen auch und vornehmlich an aktuellen Problemen erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Die Rechtserziehung zum prägenden Bestandteil politischer Bildung zu machen und nachdrücklich auf die Stärkung des Rechtsbewusstseins im Rahmen des sozialen Entwicklungsprozesses junger Menschen hinzuwirken. Und woran liegt die ganze Misere? Weiteres Zitat: Ein Teil der Lehrkräfte, auch an Fachhochschulen und Universitäten, ist erschreckend unorientiert, wenn er sich nicht sogar destruktiv zu der Problematik staatlicher Kontrolle politisch motivierter Gewalt äußert und verhält. Und daraus folgt der Vorschlag Nummer 75. Bei der Genehmigung von Schulbüchern, bei den Vorgaben für Richtlinien, Lehrpläne und Lernziele und letztlich auch bei der Auswahl der Lehrer muss darauf geachtet werden, dass die Verfassungs- und Rechtsordnung der Bundesrepublik ausgewogen und angemessen zur Darstellung gebracht wird. Zitat Ende. Eine Wiederbelebung der Berufsverbotspraxis wird nicht ausdrücklich vorgeschlagen, aber sie läge in der Konsequenz dieses Denkens. Weiter. Wie ist eine gewaltfreie Demonstrationskultur zu fördern? Vorschlag Nummer 90. Einsatz von Aktionsberatern auf der einen Seite und Einsatz von Demonstrationsberatern für Protestgruppen auf der anderen Seite mit der Aufgabe A. polizeiliche Absichten und Handlungszwänge transparent zu machen und die Kommunikation zu versuchen, sowie B. die Veranstalter zu beraten und die Veranstalterkompetenz zur Herstellung einer konfliktärmeren Demonstrationskultur zu fördern. Und Vorschlag Nummer 92, vermehrt einzusetzen sind emphatische, gemeint möglicherweise empathische, Lautsprecher-Durchsagen, die das Verhalten friedlich motivierter Teilnehmer positiv beeinflussen und Gewalttätern die Kulisse entziehen, Klammer, Schulung verstärken, Klammer zu. Und Zitat Ende, das Ganze findet statt im Rahmen einer demonstrationsbezogenen polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit. Wir dürfen uns also darauf freuen, dass Herr Baderschneider den Lautsprecher künftig in besonders eindringlicher